Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Vom Allerkleinsten bis zum Allergrößten. Das möchte ich in der heutigen Folge mal besprechen, beleuchten. Aus Sicht der Physik, also was ist das Allerkleinste, was wir so kennen? Da geht es dann um die Frage, wie entsteht eigentlich Masse? Also warum haben Elementarteilchen, Protonen, Elektronen, was auch dazu gehört, wieso haben diese Teilchen eigentlich Masse? Das hat etwas mit dem Higgs-Feld zu tun oder umgangssprachlich mal als Gottesteilchen bezeichnet. Und dann auf der anderen Seite möchte ich zum Allergrößten gehen, also Ausdehnung Universum und dem Nachweis von Gravitationswellen, also dem Zusammenziehen von vom Raum, tatsächlich vom Universum, durch die beschleunigte Bewegung von sehr großen, sehr schweren Massen, typischerweise Neutronensterne oder schwarze Löcher. Das werden wir in der heutigen Folge mal diskutieren. Steigen wir ein. Physiker typischerweise gehen oder denken immer in Größenordnungen. Größenordnung sind so Faktor 10. Das ist das, was für uns Physiker eigentlich, ja, also für unsere erste Einschätzung immer ganz gut ist. Dann kann man das Dinge einordnen und die Mitte sind wir. Also der Mensch hat Größe zwischen 1,50 und 2 Meter, würde ich mal sagen. Also wir sind im Metermaß und wir fangen jetzt an in dieser Folge und gehen mal zu dem Allerkleinsten in den Raum der Quanten. Haben wir ja immer wieder schon mal hier in der Reihe diskutiert. Das ist der erste Weg. Also wir werden immer kleiner. Größenordnung, also von Metern, Dezimeter, Zentimeter, Millimeter. Das ist das, was man landläufig noch kennt. Also eine Euro-Münze hat eine Dicke von 2,33 Millimeter. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Die Größenordnung darunter, das kennt man von den Begrifflichkeiten her noch. Also man kommt dann in Richtung eines Mikrometers. Das sind dann ist ein Millionstel eines Meters, 10 hoch minus 6, Millimeter 10 hoch minus 3. War jetzt in der heutigen Folge immer wieder ein paar Zahlen. Also 10 hoch minus 3 heißt, es kommen 0, dann kommen 3 Nullen und beim 3 Nullen und dann kommt erst die 1, das ist aber beim Millimeter ein Tausendstel, beim Mikrometer ein Millionstel. Was ist so eine typische Größenordnung von einem Mikrometer? Das kennt man landläufig sicherlich auch noch. Also der Escherichia coli, das ist ein Bakterium, was häufig vorkommt, so ein Darmbakterium, hat eine Länge von 2 Mikrometern. Nächste Größenordnung, also wieder ein Faktor 1000. Dann sind wir schon im Bereich eines Nanometers. Ein Nanometer ist also ein Milliardstel eines Meters. Wir werden sehr schnell sehr klein. Was ist so die Größenordnung, die wir dort kennen? Die Doppelhelix von unseren Genen, von der DNS oder DNA. Diese Doppelhelix hat einen Durchmesser von 2 Nanometern, also 10 hoch minus 9 Meter. Ach, das ist schon von der Vorstellung her, hört es jetzt auf, weil das nichts mehr ist, was wir alltäglich erleben. Da hört es dann unter einem Millimeter, also ein Haar Dicke, das ist so das, was wir sehen können. Mikrometer können wir schon nicht mehr sehen und dann den Nanometer, 10 hoch minus 9, sind wir schon komplett raus. Was haben wir dann? Gehen wir den nächsten Schritt. Wir wollen den Allerkleinste, also nochmal den nächsten Tausender Sprung. Pikometer, 10 hoch minus 12 Meter, also das ist dann ein Billionstel eines Meters. Da sind wir dann in der Größenordnung der Atome, jetzt nicht Atomkern, sondern des Atoms mit den Elektronen, die drumherum fliegen. Wir hatten das jetzt hier schon ein paar Mal. Wenn ich jetzt ein Reiskorn als Repräsentant des Atomkerns in den Anstoß, Mittelkreis, Mittelpunkt lege, also auf da, wo der Ball beim Anstoß liegt beim Fußball, dann flitzt das Elektron auf den äußeren Tribünen rum. Das ist also die Größenordnung des Atoms mit den Orbitalen, also das sind so die Regionen, in denen das Elektron sich bewegt. Das sind 53 Pikometer, also 53 mal 10 hoch minus 12 Meter. Also das ist eine Welt, die hat mit unserer alltäglichen Welt überhaupt nichts mehr zu tun. So, also jetzt sind wir bei Pikometer. Da sind wir noch nicht bei den Atomkernen. Wir wollen noch kleiner. Also, nächster Sprung, wieder 1000. Da sind wir bei einem Femtometer, 10 hoch minus 15 Meter. Also dann Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden. Also ein Billiardstel eines Meters. Das ist der Durchmesser eines typischen Atomkerns. Klar, Helium, Wasserstoff ist deutlich kleiner als jetzt Eisen oder Uran. Aber das ist so die Größenordnung. Atomkern in der Größenordnung von etwas über einem Femtometer, also 1,7 Femtometer, ist so ein typischer Atomkern groß. Da sind wir dann jetzt auch schon in dem Bereich, in dem es jetzt dann langsam spannend wird. Atomkerne, wie sind die aufgebaut? Wir haben Protonen und Neutronen im Kern und also gerade eben etwas unsauber gesagt, Elementarteilchen. Das Proton, das Neutron, sie sind keine Elementarteilchen. Das Elektron ist ein elementares Teilchen. Das Proton und das Neutron ist kein Elementarteilchen. Die sind aus Elementarteilchen zusammengesetzt, nämlich den sogenannten Quarks. Da gibt es jetzt verschiedene Arten von Quarks, die setzen dann, oder drei dieser Quarks zusammengenommen, bilden dann das Proton oder das Neutron. Diese Quarks, die treten nie ungebunden auf, die treten immer in Grüppchen auf, haben auch eine Drittelladung. Also wir kennen ja nur ganze Ladung, das Proton eine ganze positive elektrische Ladung, das Elektron eine ganze elektrisch negative Ladung, was eigentlich auch schon komisch ist, dass das Proton, so fast 2000 Mal schwerer als ein Elektron, und da kommen wir gleich auch zum Thema Masse, aber die Masse des Protons ist etwas über 1800 Mal größer als die Masse eines Elektrons, aber beide Teilchen haben die exakt gleiche Ladung, vom absolut Betracht. Positiv beim Proton, negativ beim Elektron. Eigentlich ja komisch. Wer hat sich das so ausgedacht? Warum muss das so sein? Das Neutron ist elektrisch neutral, hat keine Ladung. Und die setzen sich, wie gesagt, zusammen aus Quarks, die Drittelladung haben. Das Proton hat zwei positiv geladene Quarks und ein negativ geladenes. Also die positiv geladenen haben eine Zweidrittelladung. So, 2 mal 2 Drittel minus 1 Drittel macht 1. Und das Neutron hat ein positiv geladenes Quark mit einer Zweidrittelladung und zwei negativ geladen. Das sind, die haben gemacht. Die haben nur noch so Farben. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, können wir bei Gelegenheit auch nochmal eine Folge zu machen. Was sind eigentlich Quarks? Diese Farbdefinition, um das so ein bisschen ansprechender, verständlicher zu machen. So, also jetzt haben wir die definiert. Jetzt müssen wir auch noch mal einmal über die Kräfte sprechen. Auch die hatten wir schon, als wir mal über die Kernfusion und auch die Kernspaltung gesprochen haben. Also wir kennen ja vier Grundkräfte der Physik. Die Gravitation, da kommen wir am Ende, im zweiten Teil dieser heutigen Ausgabe dazu. Die Reichweite ist quasi unendlich groß, ist aber wahnsinnig schwach. Dann haben wir elektromagnetische Wechselwirkung. Auch die Reichweite der elektromagnetischen Wechselwirkung ist unendlich. In Anführungszeichen mal unendlich. Die starke Wechselwirkung, die dafür verantwortlich ist, dass der Atomkern zusammengehalten wird, dass die Protonen, die positiv geladenen Teilchen im Atomkern zusammenbleiben. Und wir haben die schwache Wechselwirkung, die für den Zerfall von Protonen und vor allem von Neutronen verantwortlich ist. Die letzten drei Kräfte, also elektromagnetisch, stark und schwache Wechselwirkung, die haben wir sehr gut verstanden. Die können wir auch in einer Theorie in der Physik mittlerweile beschreiben. Die Gravitation wehrt sich immer noch. Die kriegen wir dann nicht so ganz mit unter. Das wird noch Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte dauern, bis wir dort eine entsprechende Theorie haben in der Physik, um alle vier Kräfte in der großen Vereinigungstheorie zu beschreiben. Was also die relative Stärke angeht, wenn wir mal sagen, diese starke Wechselwirkung der Zusammenhalt des Atomkerns, so Reichweite sind so 2,5 Femtometer, also 10 hoch minus 15 Meter. Wenn die eine relative Stärke von 1 hat, dann ist die elektromagnetische Wechselwirkung hat eine relative Stärke von 1/100 dieser starken Wechselwirkung. Das ist auch der Grund, warum die Protonen im Kern bleiben, weil diese starke Wechselwirkung, die diese Protonen zusammenhält und die Neutronen im Kern, Faktor 100 größer ist als die elektromagnetische Abstoßung der positiv geladenen Protonen. Die schwache Wechselwirkung, Reichweite von einem Zehntel eines Femtometers, also 10 hoch minus 16 Meter, also wirklich ganz kurz, das ist dann wirklich das Proton, das Neutron, relative Stärke 10 hoch minus 15, also die ist ganz schwach. Die brauchen wir gleich, weil auch die etwas mit der Entstehung von Masse zu tun hat, denn das ist dann die Frage, die wir jetzt gleich diskutieren wollen. Warum gibt es eigentlich Masse? Wie entsteht Masse? Dann die Gravitation, die ist wichtig, sonst würden wir halt nicht auf der Erde stehen oder sitzen können und die Erde sich nicht um die Sonne drehen und die Sonne nicht in der Milchstraße und in unserer Galaxie sich um das Zentrum drehen. Die Gravitation ist wahnsinnig schwach, hat aber eine unendliche Reichweite, entsteht halt durch sich gegenseitig anziehende Massen. Die kann ich auch nicht abschirmen. Relative Stärke 10 hoch minus 41. Also, die ist so schwach. Also, der Zusammenhalt der Protonen und Neutronen im Atomkern hat nichts mit der Gravitation zu tun. Die ist so schwach, das sind andere Kräfte, die hier wirken. Auch, dass das Elektron sich um den Atomkern bewegt, das hat nichts mit Gravitation zu tun. Dass der Mond sich um die Erde dreht, schon. Das ist also die Kraft, die dann übrig bleibt, alle anderen Kräfte wirken an der Stelle nicht. Das funktioniert nicht. Und jetzt stellt sich aber die Frage, warum haben die Elementarteilchen ihre Masse? Wo kommt das her? Und das ist ein Mechanismus, also Physiker sprechen immer von Feldern, wir haben das elektromagnetische Feld, wir haben das Gravitationsfeld, aber auch ein sogenanntes Higgs-Feld. Und was jetzt passiert, erklären wir gleich in Ruhe, dass die Elementarteilchen ihre Masse dadurch erhalten, dass sie mit dem sogenannten Higgs-Feld wechselwirken. So, was heißt das denn jetzt? Also, die Teilchen haben ihre Ruhemasse, müssen wir gleich noch erklären, was das ist, erhalten ihre Ruhemasse dadurch, dass sie mit einem Higgs-Feld, dem sogenannten Higgs-Feld, benannt nach Peter Higgs, der vor fast schon 50 Jahre jetzt her mal in einer theoretischen Arbeit beschrieben, also diesen Mechanismus beschrieben hat. Das hat jetzt dann bis vor wenigen Jahren gedauert, bis wir dann diesen Nachweis, den experimentellen Nachweis im CERN, im Large Hadron Collider, nachweisen konnten, dass diese Theorie von Peter Higgs tatsächlich stimmt. Also, wie funktioniert das? Also, wir haben verschiedene Teilchen, Elektronen zum Beispiel, die Quarks, gibt dann noch so besondere Teilchen, mit denen man typischerweise im Alltag nichts zu tun hat. Das sind dann immer so sogenannte Wechselwirkungsteilchen. Also beim elektrisch-magnetischen Feld ist es so, das Wechselwirkungsteilchen ist das Photon. Das heißt, das ist dafür verantwortlich, dass elektromagnetische Strahlung ausgetauscht wird. Dieses Teilchen ist masselos, es hat keine Ruhemasse. Dadurch, dass es sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, hat es aber eine bewegte Masse. Das kommt also aus der Relativitätstheorie oder muss aus der Relativitätstheorie folgen. Es hat aber keine Ruhemasse. Das heißt, wenn das Photon stehen bleiben würde, wir legen es auf eine Waage, sehr plakativ bildlich gesprochen, es hat keine Masse. Bedeutet, es wechselwirkt nicht mit diesem Higgs-Feld. Währenddessen alle anderen Teilchen mehr oder weniger stark mit diesem Higgs-Feld interagieren. Und wie lässt sich das jetzt erklären? Tatsächlich haben, und das ist das Beispiel aus Großbritannien, weil dort Politiker gesagt haben, passt mal auf, ihr Physiker, das ist so abstrakt, schreibt uns mal auf, wie kann man dieses Higgs-Feld, diesen Mechanismus verstehen? Da ist dann die Idee gekommen mit einer Partygesellschaft, bei der dann Politiker mit diesen Partygästen interagieren. Ich glaube, so das plakativste Beispiel, ein anderes Beispiel, dass man quasi sagt, es bewegen sich Objekte durch Honig, also eine sehr zähe Flüssigkeit. Wir bleiben mal bei diesem Party-Beispiel. Ich glaube, das ist ganz plakativ. Und ja, am nächsten dran zu dem, was dann tatsächlich passiert. Auch das hat Schwächen, das ist nicht perfekt. Aber ich denke, für den Alltagsgebrauch sicherlich ganz gut. Also, was haben wir? Stell dir vor, wir haben eine Party. Das Beispiel aus Großbritannien ist jetzt die Party von der Regierungspartei. Das kann jetzt irgendeine Party sein von Fußballfans, ist auch egal. Wir haben eine Party und jetzt tritt im britischen Beispiel der Premierminister auf. Das könnte auch ein Fußballstar von der Fußballmannschaft sein. Und was dann passiert ist, der tritt jetzt also durch die Tür in den Raum mit den Partygästen. Und was passiert mit den Gästen? Die gruppieren sich jetzt um diesen Star, um den Premierminister herum. Der will also den Raum von der linken zur rechten Seite durchqueren und wird aber dadurch, dass die Partygäste sich dann um ihn herum klumpen, abgebremst. Er kann sich damit nicht so schnell bewegen. Er wird träger und das ist das Problem mit dieser trägen Masse. Also dadurch bekommt er Masse. Er kann sich nicht so schnell bewegen. Er braucht, wenn er jetzt schnell sich dadurch bewegen wollte, höhere Energie. Und der Zusammenhang ist, dadurch, dass dieses Zusammenklumpen, die Gäste dann mit ihm reden wollen, vielleicht ein Autogramm haben wollen, wie auch immer, entsteht Masse. Und zwar je berühmter, bleiben wir in dem Bild, der Politiker, der Sportstar ist, desto größer ist seine Masse. Also, weiß nicht, gutes Beispiel, wenn jetzt auf so einer Party Cristiano Ronaldo auftritt, der hätte wahrscheinlich in diesem physikalischen Bild eine sehr hohe Masse, weil alle mit dem reden wollen. Und wenn da jetzt ein eher unbekannter Fußballer auftritt, ich möchte jetzt da keine despektierlichen Namen nennen, aber man kann sich ja etwas unbekanntere Fußballspieler oder auch Spielerinnen vorstellen, die keiner kennt. Da sind vielleicht nur Einzelgäste, die dann mit dieser Person in Kontakt treten wollen. Und damit ist die Interaktion, die Wechselwirkung geringer. Damit hätte diese Person eine geringere Masse. Und dann haben wir auf der anderen Seite, in dem Bild der britischen Politikparty, ist es dann der Führer der Oppositionspartei, der auf dieser Party auch auftaucht. Mit dem will keiner reden. Das könnte jetzt dann der Fußballkapitän der gegnerischen Mannschaft sein und keiner will was mit dem zu tun haben. Was passiert? Es gibt gar keine Interaktion mit dieser Person. Die kann ungehindert durch den Raum. Sie wird nicht abgebremst. Das sind also dann die masselosen Teilchen, wie das Photon, das nicht mit diesem Higgs-Feld, nicht mit dieser Partygesellschaft interagiert. Und das ist so das Bild, also 64 durch Peter Higgs, erstmalig beschrieben. 2013 gab es dann dafür den Physik-Nobelpreis für den Nachweis, dass es dort dieses Feld gibt und dort auch entsprechende, also wenn es Felder gibt, gibt es auch nochmal Teilchen, die dann interagieren, das sogenannte Higgs-Boson. Das ist dann dieses Gottesteilchen, wie es dann in der Presse immer so genannt wird, um es auch ein bisschen plakativ zu beschreiben. Dieser Nachweis gelang in den 2010er Jahren und dafür gab es dann auch vollkommen zu Recht den Physik-Nobelpreis, weil man damit jetzt verstanden hat, das ist eine fundamentale Entdeckung gewesen. Das war eins der aufwendigsten physikalischen Experimente überhaupt. Das hat zig Milliarden gekostet. Weil wir als Menschheit verstehen wollen, kann man sagen, boah, muss man so viel Geld ausgeben für solche Experimente? Ja, wir wollen als Menschheit ja wissen, woher wir kommen, wohin wir gehen. Und dieser Zustand, das ist, wie gesagt, dann nochmal ein Punkt für eine ganz andere Folge oder für andere Podcasts, die sich eher mit physikalischen Themen beschäftigen. Dann sind wir hier mit Klima und Kohle wahrscheinlich nicht der richtige Podcast. Also das war eines der bahnbrechendsten physikalischen Experimente überhaupt zum Verständnis des Universums, weil diesen Zustand, den wir dort erreicht haben, das ist aus dem frühesten Universum und damit können wir erklären, warum Elementarteilchen ihre Masse haben. Also das wirklich kurzer Abriss, aber man hat so ein Gefühl bekommen, also die Masse entsteht dadurch, bei den Elementarteilchen, dass wir eine Masse haben und zunehmen, wenn wir zu viel fertiges Zeug essen, hat damit jetzt nichts zu tun. Das sind andere Gründe, andere physikalische Gründe. Aber warum Elementarteilchen die Masse haben, die sie haben, hängt damit zusammen, wie stark sie wechselwirken mit diesem Higgs-Feld, also wie beliebt sie auf der Party sind. So, das war jetzt das Allerkleinste, also von dem Meter bis hin in die Größenordnung eines Femtometers. Zweiter Teil, wir gehen jetzt nochmal in das Allergrößte. Gucken uns das jetzt mal an. Also, das sind auch Größen, die kriegen wir noch einigermaßen vorgestellt. Also vom Meter, Faktor 1000, 1 Kilometer, das kennt jeder. Also der Abstand der Pfeiler der Golden Gate Bridge, das sind 1,3 Kilometer. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Dann die nächste Größenordnung. Interessanterweise haben wir dann keine weiteren Präfixe. Die haben sich nicht durchgesetzt. Also ne, mal Faktor 1000 sind also 1000 Kilometer. Der Rhein ist 1236 Kilometer lang. Der Physiker würde sagen, gut, das sind dann halt Megameter, 10 hoch 6 Meter. Aber diese Größenordnung interessanterweise hat sich nie durchgesetzt im Bereich Milli und so weiter. Da haben wir das. Aber große Längen, große Strecken, da haben wir irgendwie keinen Benutzer, diese Präfixe, wie wir sie jetzt aus der Energietechnik ja hier auch regelmäßig verwenden, mit Kilowattstunde, Megawattstunde, Gigawattstunde und so weiter. Das machen wir in der Längenphysik, machen wir es tatsächlich nicht. Also Faktor 1000, der Rhein. Dann, wenn wir dann weiterspringen, also von den 1000 Kilometern, 10.000, 100.000, 1.000.000 Kilometer, wieder in diesen 10 oder 1000er Schritten, gucken wir uns die Durchmesser der Planeten bei uns im Sonnensystem an, also der Merkur 4.880 Kilometer, die Erde ist bei 12.742 Kilometer und dann der größte Planet, also Jupiter, 139.822 Kilometer. Das ist also dann schon relativ groß. Das ist also dann der Durchmesser des Jupiters. Die Sonne, damit wir halt bei der Million sind, hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer. Also die Sonne ist so viel größer als alles andere, was wir haben. Also das ist, ja, die ist halt groß, ne? Wenn wir uns das mal so vor Augen führen. Die ist, ja, also riesig. Machen wir uns nichts vor. So, also ne? Erde passt da rein, also der Jupiter wird da quasi beim Durchmesser 10-mal nebeneinander passen. Das ist dann die Sonne, was den Durchmesser angeht. Nächste Größenordnung sind dann die Abstände der Planeten von der Sonne. Also da fangen wir an bei 58 Millionen Kilometer. Das ist Merkur. Die Erde hat einen Abstand von 150 Millionen Kilometer. Das ist dann, da fangen wir an, neue Größenordnungen oder neue Einheiten zu definieren. Das ist die sogenannte astronomische Einheit. Also ein Erd-Sonnenabstand ist eine astronomische Einheit. Der Jupiter 778 Millionen Kilometer weg. Neptun als der letzte Planet. Pluto ist ja keiner mehr. Der Neptun ist 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Also auch da haben wir dann schon entsprechende Größen. Und das kann man sich schon, wie gesagt, ja, vorstellen kann man sich nicht mehr, aber so ein Gefühl dafür, weil man dann das Planetensystem, die Dinge eigentlich kennt, aber das kann man sich nicht mehr vorstellen. Die nächste Größenordnung, und dann bleiben wir jetzt mal in der Größenordnung dieser astronomischen Einheit, also 150 Millionen Kilometer Abstand der Sonne. Das schwerste schwarze Loch, das wir kennen im Universum, hat einen Durchmesser von 1150 astronomischen Einheiten. Also das ist mehr als 1000 Mal größer, dieses schwarze Loch, als der Abstand Erde-Sonne. Ein riesiges schwarzes Loch. 30 Milliarden Sonnenmassen stecken da drin. Ja, also das ist schon ein fettes Ding. So, und damit sind wir jetzt bei 1000 astronomischen Einheiten, also 150 mal 10 hoch 9 Kilometern. Machen wir auch da wieder diese 10er Schritte. Wir kommen dann sehr schnell in die Größenordnung der Lichtjahre. Das kennt man wieder. Also ne, welche Strecke legt das Licht in einem Jahr zurück? Das ist keine Zeitangabe, muss man aufpassen. Manchmal passiert das, dass das irgendwie als Zeitangabe verwendet wird. Also ein Lichtjahr ist eine Strecke. Wie weit bewegt sich das Licht, was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, in einem Jahr? Das sind 63.000 astronomische Einheiten oder 9,5 Billionen Kilometer. Also Billionen 10 hoch 12. 9,5 Billionen Kilometer ist ein Lichtjahr. Die Größenordnung, die wir sonst so haben, also die Oortsche Wolke, das ist das, was also unser Sonnensystem umgibt, mit noch kleinsten Teil, kleinste Teilchen ist falsch ausgedrückt, also mit Meteoriten und Gesteinsbrocken und so weiter, die hat einen Durchmesser von 2 Lichtjahren. Die Sonne im Zentrum, aber das ist quasi dann unser Sonnensystem, da gehören nicht nur die Planeten und die Meteoriten dazu, die Kometen, sondern die Oortsche Wolke hat einen Durchmesser von 125.000 astronomischen Einheiten oder 2 Lichtjahren. Der nächste Stern, der von unserer Sonne oder von der Erde entfernt ist, Proxima Centauri, 4,2 Lichtjahre. Also das heißt das jetzt, das Licht braucht 4,2 Jahre, um von hier oder von dem Proxima Centauri-Stern zu uns zu kommen. Das heißt, wenn wir in der Lage wären, als Menschheit mit Lichtgeschwindigkeit zu fliegen, dann brauchen wir 4,2 Jahre. Deswegen brauchen diese Science-Fiction-Fernsehfilme, Serien, Star Wars, Star Trek und so weiter, immer irgendeine Art des Überlichtantriebs, Warp-Antrieb bei Star Trek, damit wir diese Strecken in vernünftigen Zeiträumen überbrücken können und nicht ewig und 3 Tage unterwegs sind. Denn Lichtgeschwindigkeit kriegen wir sowieso noch nicht hin. Anderes Thema. Also Proxima Centauri, 4,2 Lichtjahre entfernt. So, jetzt sind wir bei der Größenordnung. Ein Lichtjahr, das waren diese knapp 10 Billionen Kilometer. Proxima Centauri 4,2. Der Orionnebel, den kennt man noch, ne? Diese 3 Sterne, die man im Winter am Firmament sehen kann, nachts. Da gibt es dann noch in der Mitte den Orionnebel, der ist 1300 Lichtjahre entfernt. Also ne, deswegen auch dieses Thema Astrologie. Als Physiker ist aber auch, ja, genau, das hat nichts mehr zu tun. Da sind diese Sterne hängen ja nicht zusammen, sondern die sind einfach nur, wenn man die auf eine Ebene projiziert, irgendwie miteinander zusammen oder scheinbar nebeneinander zu stehen. Die sind natürlich tausende von Lichtjahren voneinander entfernt innerhalb unserer Galaxie. Die haben natürlich überhaupt nichts mit irgendwas zu tun und irgendwelche Auswirkungen auf Eigenschaften des Menschen, weil ich jetzt in der Waage geboren bin oder im Krebs. Absoluter Quatsch. Also, sorry Leute, nee, das physikalisch totaler Kokolores, das ist also entstanden, als man noch keine Vorstellung vom Weltraum oder vom Universum hatte. Das kann nicht irgendwelche Bedeutung haben. Quatsch. Anderes Thema. Also Orionnebel 1300 Lichtjahre entfernt. Nächste Größenordnung. Wir wollen ja zum Allergrößten kommen. Die Milchstraße hat einen Durchmesser, das ist ja unsere Galaxie, von 200.000 Lichtjahren. Das heißt, das Licht, wenn es von der einen Seite zur anderen Seite unserer Galaxie fliegt, quer durch, braucht es 200.000 Jahre. Also 200.000 Jahre zurück, da war noch nicht viel mit Homo sapiens und der Menschheit. Also das ist riesig. Die Milchstraße, auch das vielleicht noch zur Information, besteht zwischen 10 und 300 Milliarden Sterne, sind in unserer Galaxie. Es hört mit der Vorstellung auf. Also Durchmesser, Milchstraße, 200.000 Lichtjahre, 100 bis 300 Milliarden Sterne. So, dann die nächste Größenordnung. Das sind dann keine Galaxien, sondern Cluster. Also selbst die Galaxien, die sind nicht gleich verteilt im Universum, sondern die packen sie oder puzzeln sich so zusammen zu solchen Clustern. Der nächste ist der sogenannte Virgo-Cluster. Der ist 54 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Also das Licht, was wir beobachten mit Teleskopen vom Virgo-Cluster, ist 54 Millionen Jahre unterwegs. Also, wie der heute aussieht, wissen wir nicht, weil Licht kann halt nur mit endlicher Geschwindigkeit sich bewegen. Mit der Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde rund. Ja, 54 Millionen Lichtjahre entfernt. Und dieser Cluster besteht aus zwischen 1.300 und 2.000 Galaxien. Das heißt, in diesem Cluster sind zwischen 1.300 und 2.000 Galaxien. Und jetzt haben wir gerade gesagt, in aller Galaxie sind so rund 200 Milliarden Sterne. Das heißt also, das sind dann 320 Billionen Sterne, oder? Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ich muss zählen mal ganz kurz. Billiarden. 320 Billiarden Sterne. Millionen, Milliarden, Billionen. Ja, also, das sind viele Sterne. Auch das kann man sich nicht mehr vorstellen. Also, 23 mal 10 hoch 12 Sterne in diesem Virgo-Cluster, der 54 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. So, und dann der letzte Schritt, das Universum. Das ist nicht unendlich groß. Auch nochmal ein extra Thema. Was ist außerhalb des Universums? Nichts, weil das Universum alles ist. Wir werden schon philosophisch. Der Durchmesser des Universums sind rund 94 Milliarden Lichtjahre. Also von, man kann nicht sagen ein Ende, anderes Ende, aber der Durchmesser sind 94 Milliarden Lichtjahre. Wir haben ungefähr 1 Billion Galaxien, also 10 hoch 23 Sterne. Jetzt kann sich jeder mal überlegen, bei dieser Größenordnung, wenn jetzt jeder Stern auch noch Planeten um sich herum hat, Wahrscheinlichkeit ist recht groß. Wir kennen ja doch schon recht viele Planeten, jetzt, die wir beobachten konnten indirekt. Die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht doch irgendeiner dabei ist, auf dem Wasser existiert, denn das sind natürlich Voraussetzungen für Leben, was wir kennen. Also wir brauchen immer Wasser, also flüssiges Wasser. Kein Eisplaneten oder irgendwelche Gasriesen, sondern wir brauchen nach unseren Forschungen Gesteinsplanet mit Wasser und einer Atmosphäre idealerweise. Die Wahrscheinlichkeit für mich persönlich ist relativ groß, dass es irgendwo sowas gibt. Und wenn da Wasser ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann irgendwelche Kohlenstoffverbindungen zusammentun können und dann irgendeine Art der Lebensform auf Kohlenstoffbasis entstehen kann. Ja, dass wir Kontakt mit diesen Wesen aufnehmen, unwahrscheinlich. Aber anderes Thema. Also 10 hoch 23 Sterne, 1 Billion Galaxien im bekannten Universum. So, und jetzt, was wir jetzt auch geschafft haben, das gab dann den Nobelpreis 2017, also auch schon ein paar Jahre wieder her, sind die Gravitationswellen. Also man war in der Lage oder ist mittlerweile in der Lage, das Zusammenziehen des Raums zu beobachten. Also man kennt also so ein bisschen diese Raumzeit aus der Relativitätstheorie, Beschreibung durch Einstein. Und seit Februar 2016 haben wir das erste Mal Gravitationswellen nachgewiesen. Das heißt also, was passiert? Sehr, sehr schwere Massen im Universum, die sich beschleunigt bewegen, die senden Wellen aus. Man kann ein bisschen vergleichen mit Wasserwellen. Da bewegt sich das Wasser. Das, was Ähnliches passiert auch mit dem Raum. Der zieht sich zusammen und dehnt sich wieder aus. Und das ist ja im Prinzip eine Welle. Schallwellen hört man nur, aber die Wasserwellen, das kann man sich ja vorstellen, wie das funktioniert und sowas. Im Prinzip gibt es dann auch mit dem Raum, auch der zieht sich zusammen, das sehen wir nicht, das können wir nur indirekt messen. Da sind nämlich zwei schwarze Löcher, sie sind verschmolzen, das eine schwarze Loch 29 Sonnenmassen, also 29 mal die Masse unserer Sonne. Das zweite schwarze Loch waren 36 Sonnenmassen und das ist passiert in 1,3 Milliarden Lichtjahren Abstand, also sehr weit weg. Aber wir konnten es beobachten. Und durch diese Verschmelzung, das heißt, diese beiden schwarzen Löcher sind um sich herum gekreist, haben dann irgendwann sind sie miteinander verschmolzen. Dabei ist ein neues schwarzes Loch entstanden. Das hatte dann aber nicht die Masse von beiden zusammen, nämlich 65, 29 und 36, sondern hatte nur 62 Sonnenmassen an Masse. Und drei Sonnenmassen, ne, man kann ja Masse in Energie umrechnen über die berühmteste aller physikalischen Formeln, E gleich mc Quadrat, ne, also dass Energie und Masse äquivalent sind und über die Lichtgeschwindigkeitsquadrate verknüpft sind. Drei Sonnenmassen sind verloren gegangen, die sind als Energie abgegeben worden in Form, und wenn die Energie abgegeben wird, das waren dann diese Gravitationswellen. Die konnten wir messen auf der Erde mit einem sogenannten Interferometer. Das sind also ganz lange Arme, also Strecken, die dann mit einem Laserstrahl beleuchtet werden. Da sind dann Spiegel am Ende dieser beiden Arme, die senkrecht zueinander stehen. Und wenn sich jetzt die Länge ändert, was passiert, wenn man so den Laserstrahl, wir haben einen Laser, den teilen wir auf in einen Strahl, der geradeaus durchgeht und einen Strahl, der senkrecht dazu weggeht. Und wenn es jetzt eine Längenänderung in eine Richtung gibt, dann wird dieser Laserstrahl, der dann am Ende dieser beiden Arme dann reflektiert wird und dann wieder überlagert wird, gibt es dann so ein Interferenzmuster. Also dieser Laserstrahl interagiert, also entweder hat er wieder die alte Stärke oder, wenn es genau passt vom Abstand her, löscht er sich aus, weil dann nämlich die Lichtwelle und ein Lichttal, wenn wir das Licht uns mal als Welle vorstellen mit Bergen und Tälern, und wenn jetzt ein Berg und ein Tal aufeinandertreffen, dann löschen die sich gegenseitig aus. Wir haben kein Licht. Das kennt man auch zum Beispiel in Kirchen beim Schall. Es gibt Punkte in der Kirche, wenn vorne dann der Pastor predigt, dann hört man nichts, weil an der Stelle sich dann die Schallwellen, die sich dann in einer Kirche oder einem Konzertsaal ausbreiten, gegenseitig auslöschen. Das ist die sogenannte Interferenz. Das gleiche passiert mit Licht, auch Lichtberg, Lichttal. Und jetzt hat man also Messungen gehabt in den USA mit Arme, die sind 2 Kilometer lang. 4 Kilometer lang. Und man hat dort durch diese Gravitationswellen, die breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit im Universum aus. Und der relative Längenunterschied durch diese Verschmelzung dieser beiden schwarzen Löcher war 1/10.000stel eines Protondurchmessers. Wir haben jetzt gerade eben gesagt, wie groß die Dinger alle so sind. Also wir waren im Bereich der Femtometer, also 10 hoch minus 15 Meter. Und davon 1/10.000stel. Der Längenunterschied, den können wir messen auf der Erde. Und das war so der erste Beweis, wo man auch dann Richtung bestimmen konnte durch mehrere dieser Interferometer, die auf der Erde verteilt waren, also 2 in den USA, konnte man die Herkunft bestimmen. Und das war also die Verschmelzung von 2 schwarzen Löchern. Mittlerweile hat man noch mehrere Nachweise von solchen Gravitationswellen. Künstlich können wir die nicht erzeugen. Da haben wir gar nicht die Massen dazu, um das nachzuweisen. Wir werden natürlich immer besser in der Messtechnik, dass das künftig dann im All machen mit Satelliten, die dann genau positioniert sind, und wenn eine Gravitationswelle kommt und den Raum verkürzt, der sich zusammenzieht, dass es dann also eine Positionsveränderung gibt dieser Satelliten, die dann auch über Laserstrahlen miteinander verbunden sind und es dann zu einer Interferenz kommt. Also wir werden immer genauer, und wie gesagt, 2017 gab es dafür dann den Nobelpreis. Das war dann auch ein weiterer Nachweis für die Richtigkeit der allgemeinen Relativitätstheorie, die Einstein hat es vorhergesagt, es muss Gravitationswellen geben. Es hat halt ziemlich genau 100 Jahre gedauert, bis wir dann diesen Nachweis der Gravitationswellen erbringen konnten. Theoretisch waren die schon sehr genau beschrieben, aber in der Praxis hat es also sehr lange gedauert, bis 2017. Und tatsächlich ist das Universum durchzogen von diesen Gravitationswellen, die merken wir als Normalsterbliche nicht. Die haben mit unseren Größenordnungen, die wir so alltäglich erleben, nichts zu tun. Aber das ist so quasi das Größte, was im All passieren kann, wenn also dann permanent große, massereiche Objekte miteinander verschmelzen oder sich beschleunigt bewegen. Dann führt das dazu, dass Energie frei wird. Und diese Energie wird dann in Form von Gravitationswellen abgegeben. So, also das war jetzt der Exkurs. Nicht ganz in der Mitte, aber der Mensch sieht sich gerne ja mal als Zentrum von allem in der Größenordnung von 1 Meter. Also, das ist so die Größe, wir sind keine 10 Meter, wir sind 1 Meter groß, etwas drüber. Wir haben über das Allerkleinste gesprochen, im Bereich der Femtometer, 10 hoch minus 15 Meter und darunter mit dem Higgsfeld und der Partygesellschaft, und das Allergrößte, 8,8 mal 10 hoch 26 Meter Durchmesser des Universums. Also in der Größenordnung spielt sich die Physik ab, alles ab, was wir so kennen, nicht was wir persönlich empfinden, aber das, was wir so also kennen. So haben wir heute mal den Ritt gemacht vom Allerkleinsten zum Allergrößten. Jetzt zum Abschluss oder Ausklang dieser Folge ein kleiner Terminhinweis. Das war jetzt die 97. Folge und wir stehen kurz vor der 100. Folge unseres Podcasts Klima und Kohle, der Campus Talk. Und die Idee ist, also Termin wird dann am 11. April sein. Und die Idee ist, dass es jetzt eine Aufforderung gibt an die Zuhörerschaft, uns Fragen zu schicken, also uns, sei es Christian Kamlott und mir, gerne per E-Mail, also an meine E-Mail-Adresse h.thesen@umwelt-campus.de, findet man auf der Webseite oder wenn man mal eine Suchmaschine bemüht, kommt man relativ schnell auf meine Mailadresse. Wenn in der Zuhörerschaft Fragen sind, die Christian und ich bearbeiten, diskutieren sollen, sehr gerne einfach mal schicken, also per Mail oder über die sozialen Medien, ob das jetzt TikTok, Instagram, Facebook, X und wie sie alle heißen, LinkedIn gerne auch. Und wir sammeln die Fragen dann, sortieren die mal so ein bisschen und die 100. Folge wollen wir nutzen, um mal dann das Feedback aus der Zuhörerschaft zu bekommen. Gerne auch Kommentare schicken zum Podcast, mal Themenvorschläge. Das hilft uns immer, auch aktuell zu bleiben. Das nehmen wir sehr gerne an. Also, wer eine Frage hat, die wir mal diskutieren sollen, die sich mit unserem Podcast-Themenfeld beschäftigt, einfach mal schicken. Wir sammeln die, sortieren die, diskutieren die dann mal. Ich bin gespannt, was dann die 100. Folge, wie auch am 11. April, geht sie dann on air, erst um 9 Uhr auf Evosonic und dann im Anschluss online auf allen Podcast-Plattformen. Ich bin mal gespannt, was da so an Fragen kommen. Ich freue mich über spannende, interessante, kuriose Fragen aus dem Feld der Klima- und Kohlepolitik. Sagen wir es mal so. Nächste Woche geht es weiter mit Christian Kamlott. Da möchte ich mit ihm über das Thema Schuldenbremse sprechen. Ist jetzt auch gerade ganz aktuell, immer noch in der in Funk und Fernsehen, in der Presse wird es diskutiert, dass wir in der Bundesrepublik eine Schuldenbremse haben, die, ja, also die einen sagen, das ist gut so, dass wir keine Schulden machen, die anderen sagen, ne, das ist totaler Quatsch, das behindert die wirtschaftliche Entwicklung. Vor allem gerade im Moment tun wir uns sehr schwer. Und ich möchte mit Christian mal diskutieren, er ist ja, glaube ich, der richtige Ansprechpartner. Warum haben wir da so ein Problem mit? Sind Schulden gut? Sind Schulden böse? Haben wir dann, also, was heißt das eigentlich? Warum tun wir uns da so schwer mit? Das diskutiere ich mit Christian dann nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.